Ich freue mich, wenn noch jemand sich etwas weiter nach vorne sitzt. Das ist für diejenigen, die miteinander sprechen, ein bisschen angenehmer. Das wäre schön. Aber ich zwinge natürlich niemanden. Ich merke es mir nur.
Wir erinnern uns offensichtlich alle noch an unsere Schulzeit.
Ja, genau. Ich frage jetzt, bevor ich offiziell begrüße, an die Herren an der Technik, die ich hiermit herzlich begrüße, mal als Erste. Wie machen wir das jetzt mit dem Reinlassen von Herrn Alvarez-Calvacamp? Hier ist Herr Alvarez-Calvacamp, ich danke ganz herzlich. Und beginne nun und begrüße sehr herzlich alle Anwesenden hier im Raum und in Buenos Aires und hier auf dem Podium. Und beginne aber noch nicht ganz, weil ich zunächst mal hinweisen möchte. Wir haben hier kurz vor der Veranstaltung überlegt, dass wir diese Veranstaltung aufnehmen möchten. Ich weise Sie darauf hin und ich hoffe, es gibt keine Vorbehalte. Gibt es Vorbehalte? Nein. Vielen Dank. Dann begrüße ich jetzt tatsächlich herzlich zu dieser Veranstaltung Kampf gegen die Straflosigkeit. Argentiniens Militär vor Gericht. Ich begrüße besonders Herrn Michael Alvarez-Calvacamp, der uns aus Buenos Aires zugeschaltet ist. Sehr schön, man hört Sie. Ich sage kurz etwas zu Ihnen, ganz kurz. Sie haben einen spanisch-deutschen Hintergrund, leben aber schon lange in Argentinien und arbeiteten als freier Journalist, bevor Sie dann in der Heinrich-Böll-Stiftung in verschiedenen Funktionen tätig waren und heute Repräsentant der Heinrich-Böll-Stiftung für Argentinien, Uruguay und Paraguay eben in Buenos Aires sind. Und ich begrüße Wolfgang Kalleck hier neben mir, ein Kämpfer für die Menschenrechte, Rechtsanwalt und 2007 der Gründer des European Center for Constitutional and Human Rights in Berlin. Und heute sind Sie der Generalsekretär dieser Stiftung. Ist es eine Stiftung? Verein. Ich selbst, Monique Beer, leite das Kunsthaus hier in Wiesbaden. Wir haben hier einen Themenschwerpunkt gesetzt auf Demokratieförderung durch Erinnerungskultur. Und ich werde heute Abend diese Veranstaltung moderieren, zu der auch dann die Möglichkeit gehört, nach etwa 45 Minuten, früher, später, Fragen zu stellen. Darauf freue ich mich dann. Ich werde mit dem Mikro dann zu Ihnen kommen und Sie können Fragen stellen. Es sei jetzt schon gedankt der Heinrich-Böll-Stiftung, die diese Veranstaltung ermöglicht, und der Buchhandlung Vaternam, die draußen im Foyer sich aufgestellt hat und Bücher verkaufen wird. Und nicht zu vergessen sei der Hinweis, dass morgen, das steht tatsächlich nicht in dem Ausstellungsflyer, der Kurator der Ausstellung, Marcio Seligman Silva, noch einmal, ein letztes Mal durch die Ausstellung führen wird. Morgen um 18 Uhr. Wieso diese Veranstaltung? Sie könnte nicht besser verortet sein als hier in der Ausstellung Marcelo Brodsky, Memory in Action, Erinnerung in Bewegung. Erinnerung ist immer dynamisch. Sie ist laut Aleida Aßmann immer eine Konstruktion. Das bedeutet, sie ist immer abhängig von gesellschaftspolitischen Kontexten. Marcelo Brodsky selbst spricht von seinen Arbeiten als Art of Collective Resistance. Und in dieser Ausstellung sind eine Auswahl aus seinen Werkgruppen Fire of Ideas, hinten an der langen Wand, Walter Rodney, Africa Fighting, Black Lives Matter, Provo-Essay hier mir gegenüber, Mandela. Gestern war übrigens der 50. Jahrestag des Aufstandes in Soweto, mit dem der Kampf gegen die Apartheid einen entscheidenden Wendepunkt erfuhr, zu sehen. Wenn ich von Jahrestag spreche, dann ist das der Punkt, weswegen auch hier diese Ausstellung stattfindet. Das ist nämlich am 25. März 1976 der Tag des Militärputsches in Buenos Aires gewesen oder landesweit. Und diesen Jahrestag haben wir tatsächlich als Start dieser Ausstellung genommen, um diesen 50. Jahrestag in besonderer Form zu erinnern. Wir kommen auch gleich auf diesen Jahrestag nochmals zu sprechen. Ich möchte gerade biografisch noch auf Marcelo Brodsky zu sprechen kommen, der während dieser Zeit, immerhin erstreckte sich diese Diktatur von 1976 bis 1983, in dieser Zeit verlor Marcelo Brodsky seinen Bruder Fernando, der 1979 entführt und in der ESMA ermordet wurde. Es gibt die Arbeit hier in der Klasse auf der anderen Seite des Ausstellungsraumes, der daran erinnert. Er wurde in dem größten Folter- und Vernichtungszentrum des Regimes umgebracht, im Herzen von Buenos Aires. Fernando war 22 Jahre alt. Marcelo befand sich damals im Exil in Spanien und dieses Trauma und all seine Folgen, ein tiefes Gefühl der Ohnmacht, des Aufruhrs und der Forderung nach Gerechtigkeit, bilden den unsichtbaren und zugleich allgegenwärtigen Ausgangspunkt für sein gesamtes Schaffen. Brodsky ließ sich aber nicht von dem Schmerz lähmen, im Gegenteil, er verwandelte ihn in einen Kompass, so sagt der Kurator der Ausstellung. 1996 kehrte Brodsky nach Argentinien zurück und er organisierte ein Wiedersehen mit seinen ehemaligen Mitschülern und vergrößerte ein Klassenfoto von 67. Sie können diese Arbeit dann nach der Veranstaltung nochmals in Ruhe anschauen und hat dann auch eine Videoarbeit, eine sehr beeindruckende Videoarbeit zu dieser Situation geschaffen. Der Kurator der Ausstellung spricht auch von den Arbeiten Brodsky als Gegenarchiv des Widerstands, das sich ausgehend von der Verarbeitung der Militärdiktatur in Argentinien zu einem globalen Kampf gegen Rassismus, Diktatur und koloniale Herrschaft entwickelt hat, was eben an der Auswahl der Werkgruppen zu belegen ist. Sie beide kennen Marcelo Brodsky persönlich und auch gut. Insofern wird es in dieser Diskussion ausgehend von dieser Ausstellung darum gehen, wie erinnerungspolitische Kunst ein Instrument für gesellschaftliche Veränderung, aber auch Angriffsfläche für politische Instrumentalisierung sein kann. Es wird darum gehen, wie der Kampf gegen die Straflosigkeit in Argentinien vonstatten geht, aus der Sicht der offiziellen Möglichkeiten, aber auch aus dem zivilgesellschaftlichen heraus. Es wird um die Lage in Argentinien heute gehen, um Unterschiede in der Gedenkkultur in Argentinien und in Deutschland und was Sie dann noch für Fragen stellen. Der 25. März dieses Jahres. Wo waren Sie, Herr Kalleck?
Ja, erstmal guten Abend zusammen. Ich hatte das Vergnügen auf Einladung der Rosa-Luxemburg-Stiftung bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Luxemburg-Stiftung, der Böll-Stiftung und der Ebert-Stiftung zu sein. Und da wurde in den Räumlichkeiten der Luxemburg-Stiftung einen Tag vorher eine kleine Ausstellung eingeweiht und da haben sich sehr viele Vertreterinnen der Zivilgesellschaft, nicht nur Argentiniens, sondern auch auf Einladung der Stiftung andere lateinamerikanische Aktivistinnen, Politikerinnen getroffen. Auch weil Argentinien weiß nicht, ob du da ohne weiteres zustimmst, Michael, aber sein herausragendes Beispiel ist, wie die Aufarbeitung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit aus einem Lande heraus aus eigener Kraft erfolgen kann. Das ist ja das Bemerkenswerte. Wir leben heute im Zeitalter des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag. Wir hatten ein Jugoslawien-Tribunal in Den Haag und ein anderes Tribunal für Ruanda in Tansania. Das hatte aber immer den Mangel, bei dem es weit entfernt von den jeweiligen Tatorten war, von den betroffenen Ländern. Und dass das auch deswegen so ein bisschen so als aufgesetzt empfunden wurde. Und was wir halt für sehr wichtig erachten, ist, wenn es schon strafrechtlich aufgearbeitet wird, so eine Diktatur, Darüber kann man ja streiten, wie sinnvoll das ist, das einzelne Täter herauszugreifen aus einem systematischen Verbrechenskomplex. Es hat ja der gesamte Staatsapparat an diesen Verbrechen mitgewirkt. Wie ist da die Schuld von Einzelnen zu bemessen? Das ist eine schwierige Frage. Aber wenn das passiert, dann ist es natürlich am sinnvollsten, wenn das vor Ort passiert. Und dafür hat die argentinische Menschenrechtsbewegung, insbesondere angeführt von den Müttern von der Plaza de Mayo, die ja vielleicht viele hier auch kennen, die halt von 1976 an mit ihren weißen Kopftüchern vorm Präsidentenpalast demonstriert haben, unter Lebensrisiko. Also einige von ihnen mussten diesen Protest auch mit dem Leben bezahlen. Aber das Interessante und Subversive an diesem Protest war ja, dass sie in ihrer Mutterrolle und scheinbar bescheiden mit diesen Tüchern da protestiert haben. Und sie hatten aber eine sehr klare Agenda und die haben sie über die Jahrzehnte verfolgt. Und sind dann nach und nach von verschiedenen zivilgesellschaftlichen Gruppen, haben sich denen angeschlossen und die haben dann erreicht, dass zunächst einmal schon 1983 eine Wahrheitskommission eingesetzt wurde und dann ein Prozess im Land gegen die Diktatoren stattgefunden hat. Und dann kam der Rückschlag, die Militärs haben Putsch gedroht. Und eine Amnestie wurde verhängt, also zwei große Amnestiegesetzgebungen. Und da hätte es schon Schluss sein können, also so in der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Aber die argentinische Menschenrechtsbewegung hat halt nicht locker gelassen. Und das Interessante war für uns als Juristinnen, als juristische Menschenrechtsorganisation in zweierlei Hinsicht unglaublich interessant, weil die haben von Anfang an auf alle Mittel gesetzt, und zwar alle juristischen Mittel. Und das heißt, sie haben vor argentinischen Juristen immer und immer wieder geklagt, immer und immer wieder, mal mit der Argumentation, mal mit der Argumentation. Sie haben geguckt, wo sind Richterinnen und Staatsanwältinnen, die aufgeschlossen sind. Und dann haben sie immer wieder im Land selber Durchbrüche erreicht. Sie haben aber auch die diverse UN-Stellen immer wieder angerufen und sie haben, und da kommen wir dann ins Spiel, sie haben in Europa Strafanzeigen erstattet, weil viele der verschwundenen und ermordeten Doppelstaatsbürger waren oder zumindest europäischer Herkunft, also viele Deutsche, viele Franzosen, Belgier, Spanier, Italiener. Und insbesondere in Italien, in Spanien und in Frankreich und in Deutschland gab es dann eben auch Ermittlungsverfahren. Wir haben hier so 1998, 99 angefangen und haben tatsächlich erreicht, dass in der Bundesrepublik Deutschland Haftbefehle gegen zwei der obersten Militärs verhängt wurden und dass Deutschland auch die Auslieferung verlangt hat. Und das war für uns, die wir daran beteiligt waren, als ich war einer der Rechtsanwälte, war es halt eine absolut neue Erfahrung. Ja, als Rechtsanwält in Deutschland zusammen mit der argentinischen Menschenrechtsbewegung etwas anzuzetteln, was dann in Argentinien seine Wirkung entfaltet hat. Also wir waren von Anfang an, unser Ziel war nicht, dass irgendwann mal hier in Deutschland ein Prozess gemacht wird und wir den Argentiniern zeigen, wie Rechtsstaat funktioniert. Also nicht diese paternalistische Herangehensweise, sondern in solidarisch, transnational versuchen, dort so viel Druck auszuüben. Und das ist dann passiert und es kam zu der größten Welle nationaler Strafverfolgung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit überhaupt in der Jetztzeit. Und dann kommen aber auch so Leute wie Marcelo Brodsky und andere ins Spiel. Das wurde nie, die juristische Arbeit wurde nie als allein seligmachend dargestellt, sondern sie waren immer begleitet von Künstlerinnen, von Aktivistinnen, die Straßentheater gemacht haben, die vor den Häusern der amnestierten Militärs protestiert haben, die Flugblätter verteilt haben. Und Brodsky und andere haben eben auch an dem Aufbau der großen Gedenkstätte mitgewirkt. Also genau. es waren immer alle Aktivitäten wurden als Ganzes gedacht. Und für mich war es dann eben auch so spannend zu sehen. Ich habe auch einige der Gerichtsprozesse dann später besucht. Dann wurde halt plädiert und alles in den Förmlichkeiten eines Strafgerichtsverfahrens und dann wurden Urteile verhängt. Und dann kam es zu den Urteilen, die Militärs wurden in Handschellen rausgeführt und dann gingen wir raus und dann waren dann 10.000 Menschen, die das kommentiert haben. Es gab eine Kundgebung draußen, es gab eine Feier draußen, es war eine große Erleichterung auch, dass diese Prozesse zu Ende waren und es wurde immer zusammen gedacht. Und nicht wie bei uns, das ist immer nur das eine und das andere und die einen kritisieren die andere. Und das fand ich sehr bemerkenswert und hat im Übrigen auch mich in meiner Arbeit dann sehr stark beeinflusst.
Das heißt, waren Sie auf der Grundlage dieser spezifischen deutschen Möglichkeit, dass man in Deutschland anrufen kann, eine Gerichtsbarkeit dann in Argentinien eingeladen zu vertreten. War das der Weg?
Nein, es gab auch deutsche Staatsbürger, die ermordet wurden, okay. Also ja, Menschen genau, mit deutschem Pass. Ja. Und also wenn mir als Deutscher im Ausland was zustößt, dann ist im Prinzip, gibt es die Möglichkeit, dass die deutsche Gerichtsbarkeit tätig wird. Übrigens auch deutsche Täter, also diese Kindersextäter da in Thailand oder so weiter, können sich auch nicht sicher sein, wenn sie zurückkommen. Aber hier ging es eben um deutsche Opfer und dann auch um die Frage, sind die, es hat auch viele jüdische Familien betroffen, also ist überproportional hoher Anteil an jüdischen jungen Menschen, die von der Repression betroffen wurden und die habe ich zum großen Teil eben vertreten, unter anderem diejenige, die sozusagen diese Gruppe der deutschen Verschwundenen, der deutschen Mütter der Verschwundenen geleitet hat, die Ellen Marx. Und die hat auch mal was sehr Interessantes gesagt. Und das ist dann auch vielleicht das Verbindungsglied zwischen dem Klassenfoto von 1967 und den Fotos von 1968. Die hat nämlich in Deutschland immer wieder, übrigens auch bei der Böll-Stiftung, bei mindestens zwei Gelegenheiten gesagt, hat dann auf gesagt, bei euch sind die Studenten von 1968 Ärzte und Anwälte und sogar Außenminister geworden und bei unsere Kinder wurden gefoltert und ermordet. Also um das auch nochmal klar zu machen, dass viele derjenigen, die in Argentinien der militanten Linken angehörten, ähnliche Ziele vertraten wie eben 1968 die Studentenbewegung in Deutschland.
Herr Alvarez-Calvacamp, wie haben Sie den 25. März dieses Jahres erlebt?
Etwas eingeschränkt aus gesundheitlichen Gründen, aber ansonsten immer präsent auf den Demonstrationen, also auch im letzten Jahr. Insofern als indirekter Verfolger dieses Tages und natürlich auch, sagen, wie Wolfgang ja schon erwähnt hat, zusammen mit den anderen Rosa-Luxemburg-Stiftung und der Hildebrand-Stiftung haben wir eine ganze Reihe von Aktivitäten rund um dieses Datum unterstützt, also auch auf der Plaza del Mayo konkret, verschiedene Diskussionsveranstaltungen und Ausstellungen und dergleichen, um an einem öffentlichen Ort diese Erinnerung wieder etablieren zu können. Weil wir die letzten drei Jahre lang hier gesehen haben, wie im Prinzip Erinnerung an das, was geschah, verdrängt wurde. Ja, verdrängt wurde sozusagen mit einer aggressiven Kampagne der Regierung gegen Erinnerungspolitik, gegen Institutionen der Erinnerungspolitik, in einer Relativierung des, was passiert ist. Und es ging uns vor allen Dingen darum, zu diesem Datum dieses Jahr die Erinnerung an das, was geschehen ist und an diesen Konsens, der konstitutiv war aus meiner Sicht für die argentinische Demokratie nach Rückkehr aus der Militärdiktatur, also diesen Konsens wieder in den öffentlichen Raum zu holen. Und das ist, glaube ich, gelungen. Interessanterweise haben sich in den letzten zwei, drei Jahren diese Gedenktage und den 24. sozusagen etabliert als die Tage, an denen tatsächlich massiv Menschen auf die Straße strömen, um sozusagen zu erinnern an die Diktatur, an den Putsch. Und das ist, glaube ich, im Vergleich zu anderen Situationen, die es auch gibt, zu anderen Protesten, nochmal ein deutlich mobilisierenderer Tag als sagen wir mal, andere Agenten und auch andere Themen. Interessanterweise ist Ihre Regierung auch relativ vorsichtig, was Repression angeht, an diesem konkreten Tag. Mhm. Also während zum Beispiel Proteste von Rentnern relativ brutal zusammengeknüppelt werden, Journalisten angegangen werden auf Demonstrationen, die eigentlich nur ihre Arbeit machen, also sozusagen als Pressebeobachter dort vor Ort sind, angeschossen wurden, wie es einen Fall auch gab, jetzt vor einigen Monaten, oder hat auch einzelne Aktivisten digital verfolgt werden, ist aber dieser Tag tatsächlich einer, an dem die Regierung und ihre Polizeiapparate Maß halten, im Rahmen des, was wir hier kennen. Insofern, es ist ein wesentliches Datum, es ist auch weiterhin ein Datum, das in gewisser Weise mobilisiert, auch wenn sich die Stimmung natürlich unter dieser Regierung stark verändert hat, in jeder Hinsicht. Mhm. Auch was den Abbau von Institutionen angeht, was den Abbau von Möglichkeiten, institutionellen Möglichkeiten, Finanzierung von Strafverfolgung angeht. Ich kann das nachher noch mal ein bisschen ausführen. Das ist eine sehr lange Liste. Ich weiß gar nicht, ob wir Zeit haben, die Punkte aufzuführen, weil das ist halt schon Teil auch einer rabiaten Gegenkampagne dieser Regierung. Aber zumindest sind so ein paar Elemente, glaube ich, wichtig zu erwähnen, was gerade hier zur Disposition gestellt wird im Rahmen dieses Kulturkampfes gegen Erinnerungspolitik, gegen Strafverfolgung von Verbrechen in Menschlichkeit. Insofern würde ich sagen, um da nochmal anzuknüpfen dran, dass dieser Tag weiterhin einer der wenigen ist, in denen halt Menschen auch tatsächlich über verschiedene Spektren hinweg auf der Straße zusammen.
Das war wir haben es beide noch nicht gesagt. Am 24. März ist der 24., nicht der 25. Am 24. März waren 1 Million Menschen in Buenos Aires auf der Straße. Also das ist eine Zahl, die muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen. Das war für mich die größte Demonstration, die ich überhaupt erlebt habe. Und das Tolle war, du hast es schon angesprochen, die verschiedenen politischen Strömungen, aber es waren eben auch die verschiedenen Generationen da. Man hat ganz viele Kinder, Jugendliche, Heranwachsende gesehen, und dann auch unsere Jahrgänge waren zahlreich vertreten. Und das erlebt man ja auf Demonstrationen auch nicht so oft, dass alle Generationen vertreten sind. Und das fand ich auch nochmal sehr bemerkenswert. Also dieser hohe Anteil von jungen Menschen, die mit diesen Forderungen eben keine Amnestie, Wahrheit und Gerechtigkeit für die Verschwundenen etwas anfangen können.
Sie haben völlig recht, das war der 24. März. Ich war irritiert, weil am 25. die Eröffnung war, in der Marcel Dabrowski ja auch da war und wir dann die Fotos sahen, eben von den Demonstrationen, Kundgebungen in Buenos Aires und genau das, was Sie gerade sagten. Das ist einfach, mich hat das auch erstaunt, dass es wirklich so eine lebendige Bewegung war an dem Tag. Im Gegensatz dazu, die Berichterstattung in Deutschland, das fand ich auffällig. Klar, wenn man einen Fokus hat, wie wir hier im Kunsthaus mit der Ausstellung, und es gab nichts. Also wir haben dann darüber gesprochen im Vorgespräch, dass es, also FAZ hatte nichts, Rundschau hatte nichts, die Taz hatte etwas, aber das war wohl wirklich nur so wenig. Und der Spiegel hat sich an den teilnehmenden Zahlen abgearbeitet. Das fand ich erstaunlich, weil in einer anderen Ausstellung hier im Kunsthaus hatten wir eine Comiczeichnerin zu Gast, Birgit Weil, die Sie ja gut kennen. Und Birgit Weil hat auch einen Prozess, den Wolfgang Kalleck geführt hat, in dem Comic verarbeitet. Und da spielte ja auch die WM eine Rolle. Also die WM war ja etwas, seitdem ich Argentinien im Kopf habe, ist es auch immer verbunden gewesen von Deutschland und WM. Und deswegen fand ich das auch nochmals ein bisschen erstaunlich, dass da so gar nichts war. Aber ist
ja, ich war vorgestern in Leipzig und einer Veranstaltung und die wurde moderiert von einem sehr spannenden Journalisten, der Auslandskorrespondent in Afrika war und der das aufgegeben hat und gesagt hat, also so wie wir von den deutschen Medien behandelt wurden als Auslandskorrespondenten, das war für mich keine Grundlage mehr, seriös und professionell zu arbeiten. Der ist jetzt Dozent und Berater geworden, fährt nach wie vor nach Afrika. Und das Gleiche können wir wahrscheinlich für Lateinamerika konstatieren. Also früher gab es eigene Korrespondenten in Buenos Aires, von der ARD, von der Süddeutschen und glaube vom Spiegel. Und das heißt, jetzt berichten die von Brasilien aus und decken den ganzen Kontinent ab. Also das wäre so, wie wenn von Paris aus Spanien und Deutschland und Polen und Bulgarien Berichterstattung stattfinden würde.
Können Sie da einen Schluss ziehen, wieso das so ist?
Michael?
Naja, ich glaube, also ich glaube, die Deutschen hatten Kosten seit mir, aber das ist die einzige Korrektur,
stimmt,
die ich an diesen Anführungen nur. Trotzdem stimmt das, also dass auch die öffentlich-rechtlichen Sender sich zurückgezogen haben auf Lyon und von Lyon aus das verfolgen. Naja, ich denke, es sind verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ne? Zum einen hat sich das Mediengeschäft auch verändert, also es läuft vor allen Dingen in Krisen und Konflikten hinterher dahin, wo es knallt. Das andere ist, dass ich glaube, dass gerade in den letzten 2-3 Jahre hier mit dieser Milei-Regierung auch dieser, wie soll ich das jetzt diplomatisch formulieren, dieser Effekt einer permanenten Beschallung, die diese Regierung betreibt und vermeintlich erfolgreiche Reformen auch ein bisschen die Agenda verschoben hat. Ne? Medien in der Begleitung dessen, was passiert. Wobei ich da auch nicht ungerecht sein will, es gibt schon sehr viel Berichterstattung, wo ich sagen, wenn man mal genauer guckt, das wird man nicht jeden Tag lesen, aber es gibt auch sehr viel Berichterstattung über die Schwierigkeiten, über die Probleme, über die Repression, die hier tatsächlich zugenommen hat und auch nochmal an Brutalität gewonnen hat im Vergleich zum ersten Jahr der Regierung Milei. Also ich denke, da spielen verschiedene Faktoren. Aber klar, letztlich ist das eigentlich etwas, was uns auch verbindet, Argentinien und Deutschland, eine Erinnerungspolitik und Strafverfolgung, die sozusagen gesellschaftlich oder sagen wir mal bislang zumindest Ausdruck eines gesellschaftlichen Konsenses waren. Und auch letztlich, wie gesagt, ich wiederhole das nochmal, was ich eben gesagt habe, in gewisser Weise konstitutiv für ein demokratisches, ein neues demokratisches System. Das ist ja bei uns in Deutschland auch nicht anders gewesen, dass sozusagen die Aufarbeitung der Vergangenheit, der kritische Blick, auch durch diese ganzen Gerichtsverfahren, die Auschwitz-Prozesse und so weiter, nochmal einen kräftigen Impuls genommen hat. Und auch da das gesellschaftliche Selbstverständnis sich nochmal verändert hat. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Probleme aktuell in Deutschland, die das auch sicher in Frage stellen, so wie wir das auch in Argentinien jetzt erleben, in dem Kontext mit der Milei-Regierung. Aber auch hier in Argentinien war das so gleich, dass die also von sich gegenseitig bedingender Prozess. Zum einen die Zivilgesellschaft, die dafür gekämpft hat, also noch unter Zeiten der Militärdiktatur, die Madres, sozusagen Plaza de Mayo und viele andere Menschenrechtsorganisationen auch. Die sozusagen, wenn man so will, die Politik und Institutionen dann nach Rückkehr zur Demokratie vor sich hergetrieben haben mit diesem Wunsch und dem legitimen Anliegen, Wahrheit, Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und zum anderen haben aber auch diese dann erfolgten Strafverfahren auch nochmal eine Rückkopplung gehabt, also sozusagen im Sinne einer Prägung gesellschaftlicher Realität von Überzeugungen, was nicht gut ist und was gut ist. Und so im Prinzip dieses Kriterium als Kriterium für die gesamte Gesellschaft zu enthalten. Ich glaube, die Damen haben eine entscheidende Rolle gespielt, dieses Gerichtsverfahren 1985 gegen die Junta, Juicios contra la Junta, also sozusagen als Signal, auch wenn es dann später in den 90er Jahren unter der Menem-Regierung dann zu einer Amnestie kam und auch eine Lähmung der Justiz. Trotzdem haben die ein bestimmtes Signal gegeben und auch dafür gesorgt, dass dieser gesellschaftliche Konsens sich etablieren konnte. Also wie gesagt, sich gegenseitig, wechselseitig bedingende Impulse.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch es war eine Erfolgsgeschichte von Strafprozessen im Zusammenhang mit der Militärdiktatur, also im Nachgang, die für mich jetzt so klang, als sei sie abgeschlossen. von der offiziellen Seite, also von den Möglichkeiten der Strafverfolgung, habe ich das richtig verstanden? Yes. Nein, also das geht jetzt weiter. Ja, also ist es einfach jetzt noch weitergegangen?
Es geht weiter.
Er
wird da gleich noch was zu sagen. Er hat es ja gerade angesprochen. Die versuchen es auszutrocknen, aber es finden Woche für Woche seit Jahren, Woche für Woche große Strafprozesse statt. Und zwar betrifft es die einzelnen Folterlager. Es gab eben diese geheimen Folterlager, unter anderem dieses größte, wo fast 5000 Menschen gefoltert wurden. Die ESMA, das ist die Ausbildungsschule der Marine gewesen. Und die war eben mitten in Buenos Aires in Rufweite des WM-Stadions, wo halt 1978 das Finale stattgefunden hat und wo eben im Prinzip die Überlebenden der Folter berichtet haben, dass sie die Schreie aus dem Stadion, die Jubelschreie gehört haben. So nah war das. Und dann muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Es ist ja zum Glück auf den Sportseiten durchaus im Moment die Rede davon. Also dass natürlich Politik und Sport immer schon sehr eng zusammenhängen und Politik sich immer, also 1936 Olympiade hier, immer schon versucht hat, sozusagen Sportereignisse zu instrumentalisieren und so eben auch die argentinischen Militärdiktatur und schlimm halt nur, dass der Deutsche Fußballbund das Spiel mitgemacht hat und tatsächlich sich von in einer Einrichtung der Armee hat unterbringen lassen, dass sie von einem rechtsradikalen in Deutschen sich den als Delegation empfangen haben, dass sie geleugnet haben, dass Deutsche verschwunden und ermordet wurden. Das war der Fall von Elisabeth Käsemann. Und dann, also das ist der Verband. Und klar, dann natürlich auch die dümmlichen Äußerungen der meisten Fußballer dort, der meisten deutschen Fußballer dort, von wegen, wir haben nichts gesehen, wir haben nichts bemerkt. Und das muss man dann auch nochmal vergleichen mit zum Beispiel den niederländischen Fußballern, die sehr stark protestiert haben. Ja, also es hätte, also auch Fußballern ist so viel von Natur aus so viel Verstand mitgegeben, dass sie hätten Zeitungen lesen können und sie hätten auch zu der Erkenntnis kommen können, dass da was Schlimmes passiert. Dann können sie immer noch sagen, sie fühlen sich nicht in der Lage, sich dazu zu äußern, aber sich hinzustellen und zu sagen, ist das alles schön bunt hier, das war natürlich die dümmste aller Alternativen, aber wie gesagt, unterstützt eben von einem Fußballverband, der nie entnazifiziert wurde, sondern der narzisstisches Gedankengut bis weit in die 80er Jahre hineingetragen hat. Und das ist dann auch vielleicht der einzige Punkt, wo ich dir, Michael, widersprechen würde. Also die Aufarbeitung des Nationalsozialismus verlief ja auch nicht gerade ideal, muss man so zu sagen. Die Eliten der NS-Gesellschaft waren die Eliten, die Säulen der Nachkriegsgesellschaft, der BRD. Die Nürnberger Prozesse wurden von der Juristen-Community stark abgelehnt. Das wurde als Einmischung von außen angesehen. Und es wurde von den findigen Juristen auch in Regierungsstellen alles getan, um Prozesse unmöglich zu machen. Also die juristische Aufarbeitung, die von bundesdeutschen Gerichten betriebene juristische Ausarbeitung, ist ein einziges Versagen der Justiz. Und jetzt kommen wir dann zu Argentinien. Und da tue ich mir natürlich schwer, von Erfolgsgeschichte zu sprechen. Also ich meine, es sind 30.000 Menschen verschwunden, Hunderttausende wurden gefoltert. Die Strafprozesse sind wichtig, ja, aber sie können das nicht wiedergutmachen. Das ist ein Unrecht, was nicht zu reparieren gilt, sondern es ist ein so großer Schaden entstanden, natürlich für die Menschen, die gestorben sind, für die Menschen, die verschwunden sind, für die Menschen, die gefoltert sind, also auch das muss man sich vergegenwärtigen. Das sind Beschädigungen, die man sein ganzes Leben mit sich schleppt. Und Marcelo Brodsky ist ein gutes Beispiel davon, wenn man mit ihm ins Gespräch kommt. Der hat auch zum Beispiel bei den laufenden Strafverfahren hat er gesagt, Wolfgang, ich möchte das nicht mein ganzes Leben lang mal zu meinem zentralen Inhalt machen. Ich unterstütze das, soweit es mit mir geht. Und wenn ich als Zeuge aufgerufen werde, komme ich natürlich zu Gericht. Aber ich kann nicht die ganze Zeit mich nur damit beschäftigen. Aber es sind auch die Familien, es sind die Freundeskreise und Nachbarschaften gewesen. Und die ganze Gesellschaft ist auf eine Weise betroffen, dass man zumindest versuchen kann, sich sozusagen wieder an so etwas wie Gerechtigkeit heranzuwagen. Und du hast vorhin demokratischer Neuanfang gesagt, es ist die Voraussetzung für eine demokratische, rechtsstaatliche Gesellschaft, dass man die zumindest den Versuch unternimmt, dieses Unrecht aufzuarbeiten. Aber es ist eben nur ein Versuch. Und das heißt nicht, dass man diese Bemühungen nicht unternehmen sollen, aber Erfolgsgeschichte ist vielleicht nicht das passende Wort.
Also vielleicht nochmal meinerseits, ich glaube, wir haben da keinen Widerspruch, Wolfgang, weil ich auch nicht, also ich stimme dir da voll zu, also das ist weit in Deutschland auch weit hinter den Möglichkeiten und Notwendigkeiten geblieben, was die russische Verwaltung angeht. Und auch der Blick auf die personellen und institutionellen Kontinuitäten nach 45 in der neuen Bundesrepublik, keine Frage. Also das sehe ich genauso. Und ein Indiz ist ja tatsächlich, dass wir auch sozusagen jetzt erst in den letzten 15, 20 Jahren bekommen haben oder sich die Institutionen der Bundesrepublik begonnen haben, sich mit ihrer eigenen Vergangenheit zu befassen und diesen personellen Kontinuitäten. Ne? Ob das nun der Bundesrechnungshof ist, der das hat untersuchen lassen, oder das Auswärtige Amt damals, Anfang der 2000er, oder was auch immer, das ist keine Frage, da haben wir auch keinen Dissens. Nee, ich bezog mich darauf, dass die gesellschaftliche Debatte und Bewusstseinsbildung über das, was geschehen ist, Kontinuitäten, und über das, wohin wir wollen, also durch diese vereinzelten Prozesse mit ihrer medialen Wirkung tatsächlich, glaube ich, verstärkt worden sind. Also das hat ja Debatten ausgelöst. Die 68er sind ja auch zum wesentlichen Teil beeinflusst worden von diesen ersten Prozessen. Insofern glaube ich, dass es diese Wechselwirkung gibt. Ne? Also dass es nicht nur ein Strafverfahren ist, sondern das hat auch eine gesellschaftliche Wirkung. Und das, meinte ich, gibt es auch, oder das ist das, was auch in Argentinien das allererste Verfahren gegen die Junta zur Folge hatte, auch wenn es sozusagen dazu auch nur gekommen konnte, weil es eben eine solche aktive Menschenrechtsbewegung gab. Das ist das, was ich sagte, als wechselseitige Beeinflussung von Prozessen. Und das andere ist tatsächlich, also das ist kein abgeschlossener Prozess, es ist jetzt hier in Argentinien ein Kampf. Ein Kampf darum tatsächlich, diese Dynamik von Strafverfolgung aufrechterhalten zu können. Es ist jetzt halt sehr stark abhängig, es gibt keinen Automatismus, es ist sehr stark abhängig von einzelnen Staatsanwälten und Richtern, ob Verfahren in welcher Form auch dann durchgeführt werden. Und es hat eine Reihe von Maßnahmen gegeben, der Regierung die Möglichkeiten Umfeld, also die Möglichkeiten automatisch zur Klage zu kommen von Staatsanwälten, einzuschränken, und zwar alleine dadurch, dass sie zum Beispiel Personalabbau betreiben. Diese radikale Kürzungen im Personalbudget im Staatssekretariat für Menschenrechte haben dazu geführt, dass massive von 15 angestellten Rechtsanwälten praktisch 13 entlassen wurden. Und somit sozusagen gibt es Staatssekretariat nicht selber sozusagen in die Front gehen kann und Anklagen erheben kann. Die Gendatenbank, die im Prinzip ganz wesentlich ist dafür, Informationen für Gerichtsverfahren in Fällen von angeeigneten Kindern sozusagen, also diese Dateninformationen zur Verfügung zu stellen für Gerichtsverfahren, die ist sozusagen radikal zusammengekürzt worden. Also sozusagen auf einem Budgetstand von 2023 bei einer Inflation von 200-300% seitdem. Und so fort. Es gibt also sozusagen eine ganze Reihe von institutionellen Einschränkungen, mit denen diese Verfahren die Regierung versucht, diese Verfahren zu torpedieren, wenn sie denn stattfinden. Und es ist ganz klar, dass es kein Backing mehr gibt, kein institutionelles Backing von der Regierung, sich auch in der Strafverfolgung im Prinzip dieser Vergangenheit zu stellen. Und das ist natürlich auch einmal Teil eines größeren Bildes, eines Kulturkampfes,
Die Regierung im Prinzip vorhat, sozusagen im besten Fall die Geschichte ruhen zu lassen, schlimmstenfalls, wie sie es immer aber eben auch tun, sozusagen relativierend einzugreifen, relativierend im Sinne von einer Wiederbelebung dieser Theorie der zwei Dämonen. Also das Militär konnte nur sozusagen mit einem Putsch und Repression reagieren auf den vermeintlichen Terrorismus. Und insofern ist das Militär, ich fasse das jetzt mal sehr simpel zusammen, eigentlich zu entschuldigen oder aber halt auch mit der Leugnung dieser Zahl, die Wolfgang auch eben genannt hat, der 30.000 Verschwundenen. Es wird also bewusst auch in den verschiedenen Kommunikationen der Regierung, der aktuellen Regierung, auch auf Social Media und jedes Mal auch zu diesen Daten, zu diesen Erinnerungsgedenktagen. Regelmäßig werden Kampagnen lanciert, die diese Zahlen und tatsächlich auch die Fakten und sagen, das, was passiert ist, negieren. Und das hat dann schon auch nochmal einen erheblichen Effekt auf die institutionelle Antwort des Gemeinwesens, des Staates, der Justizbehörden, auf die Geschehnisse damals und auch auf die Verfolgung von Verantwortlichen.
Und die Zivilgesellschaft reagiert wie auf diese dezidierte Leugnung der bewiesenen Fakten heute?
Naja, es gibt Unterschiede. Ne? Also zum einen regelt es die Gesellschaft in der Mobilisierung, wie zum Beispiel jetzt zum 24. eine Million Menschen auf der Straße. Und das ist ein ermutigendes Zeichen, weil es nämlich zeigt, dass eben auch, wie Wolfgang sagte, über die Generationen hinweg, über verschiedene politische Lager hinweg, Menschen das noch, also sich noch sozusagen als einen wesentlichen Grund ansehen, auf die Straße zu gehen, also dadurch sozusagen motiviert werden, auf der Straße ihren Humor darüber auszudrücken. Zum anderen reagiert die Zivilgesellschaft auch dadurch, dass sie sozusagen auf internationaler Ebene in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, internationalen Organisationen, auch mit anderen Ländern, die Fragen von der Erinnerungspolitik neu aufwerfen, mit der Interamerikanischen Menschenrechtskommission auch immer wieder Berichte und Anhörungen organisieren. Also es gibt da verschiedene Strategien, darauf zu antworten, aber es ist schon so, wenn eine Regierung im Moment halt tatsächlich einigermaßen fest im Sattel ist, kann sie an diesen Stellschrauben drehen. Und es gibt halt, und das ist aber jetzt nochmal ein anderes Thema, ein weites Feld, es gibt halt leider auch im Kongress hier keine vernünftige Opposition, die sozusagen eine parlamentarische Mehrheit dagegen organisieren könnte. Das ist halt Teil der Schwierigkeiten, die es hier in Argentinien eben auch gibt jetzt. Ne? Auf politischer Ebene im Prinzip wieder diesen Grundkonsens herzustellen für die Parteilager, dass bestimmte Dinge nicht gehen. Auch weil Argentinien internationale Verträge abgeschlossen hat, sozusagen noch da in der Kontinuität eigentlich steht. Und das Drama ist halt tatsächlich, dass auf einer parlamentarischen Ebene es keine vernünftig organisierte Opposition gibt, die im Prinzip diese Konsense im Parlament herstellen könnte, von dort aus der Region richtig auf die Finger schauen kann.
Klingt beunruhigend für die gesamte Zukunft Argentiniens, ja. Oder?
Ja. Beunruhigende Nachrichten kriegen wir jetzt irgendwie auf allen Kanälen, aber die Frage ist halt, wie man reagiert. Und da finde ich halt nochmal diese Mobilisierung einfach mal sehr stark und die Selbstverständlichkeit, mit der wichtige Akteure in diesem Kampf gegen die Straflosigkeit einfach weiterhin ihre Arbeit tun, auch unter erschwerten Bedingungen.
Das war ein bisschen das Stichwort für das neueste Buch von Ihnen, Herr Kalleck. In den Interviews, die Sie gegeben haben, jetzt gerade auch das letzte in der Rundschau, hat es mich sehr angesprochen, dass Sie sprechen davon, dass die Lage immer schlecht war in einer gewissen Weise. Es gab immer schlechte Nachrichten. Der Unterschied zu früher sind die Medien, dass man überschwemmt wird mit schlechten Nachrichten, dass man sich machtlos vorkommt und dadurch einfach die Macht anderen überlässt. Dabei, und das fand ich eben diesen guten Aufruf, jeder ist gefordert. Man muss es einfach, wie Sie das Ende in der Rundschau, bei dem Rundschau-Interview formulierten, Lesen beibringen ist auch ein Weg, damit man grundständig Menschen mobilisiert, aufzustehen.
Ja, also ich finde es halt bemerkenswert, dass das hatte ich gerade in meinen doch jetzt mittlerweile Jahrzehnten von Argentinien besuchen, dass die Menschen dort auf die eine oder andere Weise daran gewöhnt sind, mit Krisen umzugehen und viele sich schütteln und weitermachen, während hier allein die Erwähnung des Wortes Krise die Leute in Schockstarre verfallen lässt und sie das Denken und Handeln einstellen. Und das finde ich, ja, bemerkenswert traurig, weil das, was jetzt hier als neu, und das versuche ich ja in dem Buch zu beschreiben, was als neue Weltunordnung wahrgenommen wird, für viele Menschen auf der Erde so neu nicht ist, dass also in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder größere Teile der Welt von Kriegen, von sozialen Problemen, von sozialen Katastrophen betroffen waren und die Welt also auch vorher nicht in Ordnung war. Und jetzt allerdings erfährt halt Europa und erfährt Deutschland einen Teil dieser Probleme, zunächst eben mit der Corona-Pandemie, dann mit einem Krieg, der vor der Haustür, mit einem durchaus bedrohlichen Russland und aber auch, dass sich die Welt sehr schnell und für viele sehr schwer nachvollziehbar verändert. Und das ist halt nach einer Kanzlerin, die versprochen hat, dass alles so bleibt, wie es ist, schwierig, die Menschen dazu zu bewegen, diese Herausforderung anzugehen. Und ich glaube, in anderen Kontinenten, und da spreche ich vor allem von Afrika und Lateinamerika, sind die Leute das gewöhnt, auch in solchen Situationen unter sehr viel größeren Risiken sich zu engagieren. Und das vermisse ich schmerzlich auf der einen Seite. Es liegt natürlich auch an Leuten wie uns, die wir die Möglichkeiten und Zugänge haben und offensichtlich auch nicht unsere Arbeit ordentlich genug gemacht haben, um andere darüber zu informieren, welche Möglichkeiten es gibt, um andere zu bewegen, in der einen oder anderen Weise mitzumachen. Und dagegen versuche ich gerade anzuschreiben und anzusprechen.
Auf beeindruckende Weise. Ich möchte auf einen Punkt zu sprechen kommen, der für Sie jetzt vielleicht, Herr Alvarez-Kalverkamp, nicht so sichtbar ist. Ich hatte es aber angesprochen im Vorgespräch. Das interessiert mich einfach, weil ich darüber noch nie vorher nachgedacht hatte. Die Serien, die eben hier an dieser einen Seite hängen, das ist auffällig, dass Marcello sich da einfach eben mit schwarzer Erinnerungskultur beschäftigt oder schwarze Erinnerungskultur produziert hat. Und wir sprachen davon, dass Argentinien wohl in der lateinamerikanischen Welt schon auch so als ein sehr weißes Land angesehen wird. Blancamiento als Wort habe ich gelernt. Und das, ich frage mich, wie das Eingang hält heute noch in den Umgang, sei es von institutioneller Seite oder auch im zivilgesellschaftlichen, mit diesem Thema der weißen Rasse und der Verdrängung und Vernichtung von indigenen Völkern. Also inwieweit ist das immer noch so etwas, was lodert als Ausgangspunkt für Aktionen, für Erinnerungskultur?
Ich glaube, es gibt diese Es gibt diesen Blick auch in Argentinien, also diesen historischen, sozusagen, die historische Mythenbildung rund um die Gründung Argentiniens als einer weißen Nation, als einer weißen europäischen Nation im Süden Amerikas. Also unterschiedliche Etappen im Jahr. Ne? Also es hat Mitte des 19. Jahrhunderts einen regelrechten Vernichtungsfeldzug gegeben gegen indigene Gemeinschaften und Pueblos Originarios, also indigene Völker, die weite Teile Argentiniens ja besiedelt hatten bis zu dem Zeitpunkt noch, ausgehend von der Provinz Buenos Aires. Das Land hat sich tatsächlich sozusagen in seinen jetzigen geografischen Grenzen ist erschlossen worden durch diesen Vernichtungsfeldzug. Und das hat zu einem großen Teil zu diesem Gründungsmythos beigetragen, weil die umgebrachten, getöteten Indigenen und ihre Überlebenden sozusagen auch in die Stadt gebracht wurden, in die Städte gebracht wurden, dort dann weitervermittelt worden als Haushaltskräfte und dergleichen mehr. Und das war Teil einer Strategie sozusagen der Unsichtbarkeit machen. Und gleiches gilt übrigens auch für die 2-3% oder mehr afroargentinischer Bevölkerungsteil, die es ja durchaus auch gab. Es gab aber nicht nur die Indigenen, sondern auch aus Zeiten der Kolonie. Und das sieht man in Argentinien auch als Sklaven in das Land gebrachte Personenkreise. Auch das ist nicht Teil der offiziellen Sichtweisen und des Verständnisses dessen, des offiziellen Verständnisses dessen, was die argentinische Gesellschaft ist. Und dann gab es tatsächlich, das muss man dazu sagen, das ist auch ein wesentliches Element, die verschiedenen Migrationsströme aus Europa, die tatsächlich auch das Land haben wachsen lassen, was die Bevölkerungszahlen angeht, Ende des 19. Jahrhunderts, dann in den 10er, 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Also das hat sich tatsächlich dann auch, sozusagen, diese Migration aus Europa hat tatsächlich auch nochmal anders die Gesellschaft geprägt und im Übrigen auch gewerkschaftliche Organisationen nach Argentinien gebracht, verschiedene andere Ideen, sozusagen, ja, Ideen und Ideologien. Ganz stark war in den 20er, 30er Jahren in Argentinien auch der Anarchismus sozusagen aus Italien und Spanien importiert. Und zwar der echte Anarchismus, nicht dieser Anarchokapitalismus, von dem wir jetzt heute alle reden, sondern der echte Anarchismus. Also insofern, es hat da verschiedene Etappen gegeben, die dazu geführt haben, aus unterschiedlichen Gründen, dass Teile, also dass das Land anders wahrgenommen wird, als die gesellschaftliche Realität ist. Und dann gibt es den großen Konflikt um die 40er, 50er Jahre sozusagen mit der Regierung Perón und den ersten, sage ich das mal, etwas umfassenderen Sozialpolitiken, die gerichtet waren eben an die eher ausgeschlossenen, an die Armen im Land. Und es ist halt kein Zufall, dass diese Armen im Land vor allen Dingen sozusagen die Nachkommen von verschiedenen Bevölkerungsseiten, die gehen afroargentinischen und mestizen Bevölkerungsanteilen waren und sind. Und ich glaube, dieser Grundkonflikt, dieser Umverteilungskonflikt, den es durch eine legitime, sagen wir mal, umfassendere Sozialpolitik in den 40er, 50er Jahren gegeben hat, der zieht sich bis heute hin fort. Mhm. Ich will jetzt nicht Perón verteidigen oder den Peronismus mit all seinen, mit all seinen Aspekten, aber es hat zumindest in dieser Zeit zum ersten Mal so etwas wie eine in einer Geschichte so etwas wie eine Art von Sozialpolitik gegeben. Und dieser Konflikt, der dadurch als Umverteilungskonflikt entstanden ist, hat halt auch eine Komponente, die zum Teil in der Ablehnung des Peronismus oder dessen, was als Peronismus bezeichnet wird, rassistische Elemente aufweist. Und das zieht sich bis heute vor. Teil dieses Kulturkampfes der jetzigen Regierung fußen darauf oder beziehen das indirekt mit ein, indem es halt, dass all diese Dunkelhäutigen da in den Vorstädten
sozusagen faulenzen und Sozialhilfe kriegen. Und das ist das, was jetzt wieder beendet hat. Und Erwin Schilling jetzt endlich zur alten Größe, und da referiert er auf das 19. Jahrhundert aufsteigen kann und die Kräfte des Marktes entfesselt. Das ist so ein bisschen das. Ich habe das jetzt arg zusammengefasst. Eigentlich müsste ich stundenlang im Detail darüber reden, um das irgendwie einigermaßen nachvollziehbar zu machen. Ich hoffe, es ist einigermaßen klar geworden. Aber es gibt diese Linie quer durch die europäische Geschichte, und sie spielt auch heute noch eine Rolle in diesen Auseinandersetzungen. Unterschiedlich, subkutan natürlich. Tatsächlich ist das noch ein Politikum, würde ich sagen. Und dieses Blanqueamiento, wie gesagt, das ist eine Tradition, die weit zurückreicht, aber auch, wie gesagt, muss man sagen, unterschiedliche Ursprünge. Ja. Wenn wir von der europäischen Migration, Massenimmigration hier nach Argentinien hinein, der Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts reden, dann hat das natürlich schon etwas auch verändert. Das waren Millionen Menschen, die gekommen sind aus Europa, die schon auch eine neue Realität geschaffen haben.
Danke. Ich würde gerne an der Stelle das Publikum einladen, sich zu beteiligen mit Fragen, wenn es welche gibt.
Vielleicht eine Frage von mir.
Da kommt das Mikro gelaufen.
Also eigentlich könnte ich eine Frage stellen, weil ich auch zur Presse gehöre oder Journalist bin, internationaler Journalist, und genau das merke, was Sie gesagt haben. Es wird gekürzt, es wird nur noch da berichtet, wo es kracht und wo es knallt. Und die großen Konflikte, die wir oft immer noch haben, die werden so ein bisschen zur Seite gelegt und wird sich nicht mehr drum gekümmert. Aber was ich jetzt so die ganze Zeit mir denke, ist, das, was Sie beide sagen, ist sehr dystopisch. Milei wissen wir auch hier, aber es ist natürlich, zeigt auch so ein bisschen zu uns, zu Europa, zu einigen Ländern, vielleicht auch irgendwann in Kürze bei uns in Deutschland. Und was mich bewundernswert finde, wenn 1 Million Menschen in Buenos Aires auf die Straße gehen, und hier in Deutschland tut man so, als ob das, da kommt was ganz Schlimmes, aber wir schauen da lieber gar nicht hin, und wenn, dann müssen wir damit leben. Aber was mich interessiert, ist die Lebenswirklichkeit in Buenos Aires. Hat sich das auch schon verändert, dass man sich nicht mehr traut, beim Abendessen mit Kollegen in einem Restaurant was zu sagen, dass man lieber vorsichtig ist, weil man nicht weiß, was da noch kommt?
Ja, interessant, dass Sie das erleben, weil das ist tatsächlich so. Also es hat jetzt tatsächlich, also ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich da wieder drüber weg bin. Und auch, weil ich die Nase so voll habe von all den Nasen, der hier passiert, dass ich auch ganz gezielt in die Konfrontation gehe. Und diese Konfrontation auch suche. Aber die letzten 2,5 Jahre waren tatsächlich eher so, oder waren auch die Familientreffen. Also wenn man sich mit der Familie am Sonntag zusammensetzt, dann hat man bestimmte Konstellationen halt versucht zu vermeiden oder bestimmte Dinge zu tun. Weil man weiß, es kracht. Ne? Also die Leute haben halt unterschiedliche Ansichten, oder halt, es gibt dann halt auch innerhalb der Familie oder Freundeskreise Menschen, die aus was für Gründen auch immer diese Regierung gewählt haben, und man kann es nicht nachvollziehen, weil sie da quer gegen ihre eigenen Interessen sind, konträr 100%. Aber, ne? Sagen wir mal, es gibt Themen, grundsätzliche Themen, wo ich glaube, dass man doch tatsächlich noch auch diese Auseinandersetzung suchen kann und sie auch muss. Also ich glaube, diese Verpflichtung, vielleicht nicht direkt in diesem Lagerdenken zu fahren, sondern die Regierung, die du gewählt hast, ist Mist, sondern nochmal stärker in den Dialog zu treten. Also wenn man wirklich falsche Wahrheiten hört, versucht, immer noch weiter versuchen sollte, gegen diese falschen Wahrheiten anzuargumentieren, auch wenn das oft schwierig ist. Ich weiß nicht, ob ich die Kontenance hätte, wenn ich mir in Deutschland jetzt die Situation mit der AfD angucke, das immer durchzuziehen, konsequent durchhalten zu können. Also gerade auch, wenn man dann so Elemente hat in der Partei, die dann von Deportationen träumen, ne, und das dann halt als eine Regeneration bezeichnen. Da wäre bei mir wahrscheinlich die Geduld schnell am Ende, aber zumindest in einem linken Kontext kriege ich das noch hin, also so auf einer argumentativen Ebene zu versuchen, bestimmte falsche Wahrheiten auseinander zu größern. Ich glaube, das ist eine der Herausforderungen, die wir haben hier in Argentinien, sicher auch in einer gewissen Weise in Deutschland,
irgendwas dagegen zu haben und dagegen halten zu können. Und es geht auch darum, sich klar zu machen. Natürlich kann man das aus sich nachvollziehen, warum wer, wenn er diese Option gewählt hat. Also auch mit der ganzen Vulgarität, die dahinter steht, mit dieser Aggressivität, mit dieser, mit dieser Vernichtungsrhetorik, ne? Auch wenn es nur gegen den Staat geht, in Anführungsstrichen. Das ist eine Vernichtungsrhetorik. Der Staat zertrümmert, der Staat ist der größte Feind. Wir hassen die Journalisten nicht genug. Das ist das, was Millet von sich gibt. Ne? Auch wenn man das nicht begreifen kann, muss man trotzdem, glaube ich, versuchen, den anderen in seiner Lebenswirklichkeit sozusagen anzusprechen. Und dort in dieser Lebenswirklichkeit, die er hat, sozusagen versuchen zu zumindest in einem Gespräch zu verwickeln. Ich würde das jetzt nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen wollen, wie gesagt, ich glaube, bei bestimmten, wir haben das auch mit zwei verschiedenen rechtslastigen Regierungen oder Optionen zu tun. Man kann nicht die AfD aus völkischen Ausprägungen mit all dem historischen Ballast, den wir in Deutschland haben, mit diesen Leuten hier sozusagen gleichsetzen. Also so weit würde ich nicht gehen wollen. Das treffe es auch nicht wirklich, auch wenn die da echt wäre und auch sozusagen Militärvertreter da in ihrem Umfeld haben. Aber ich glaube, da gibt es eine Aufgabe, sozusagen neu ranzugehen und zu versuchen, zu überzeugen. Der Punkt ist, das, was gerade noch für eine gewisse, im Moment noch für eine gewisse Unterstützung von dieser Regierung sorgt, ist auch eine relative Stabilität. Ich sage relative Stabilität, also des Wechselkurses, das ist ein ganz entscheidender Punkt hier, also des starken Peso zum Dollar, der relativen Stabilität in der Inflationsrate, die ist immer noch bei 3-4%, das wird auch nicht wirklich ehrlich genug darüber berichtet in Deutschland, würde ich sagen, also die Inflation ist immer noch hoch und das ist ein Mainstream, aber trotzdem, wir haben eine relative Stabilität. Und solange das so ist, wird diese Regierung auch nicht in Frage gestellt. Das kann schnell Risse kriegen, wenn die Unterstützung aus den USA für diese Wirtschaftspolitik wegbricht. Also falls im November sozusagen Trump eins auf die Nase kriegt, dann bin ich mir sicher, dass sozusagen diese Finanzierung aus den USA und auch über den IWF für diesen wirtschaftspolitischen Kurs der Millet-Regierung ein Ende hat. Und dann werden wir sehen. Ich glaube, das ist dann das Limit. Und dann kann es tatsächlich auch von der Seite her so viel Unmut geben. Denn die Lage jetzt ist schon für viele unerträglich. Also auch für Mittelschichten unerträglich. Wir reden davon, dass sozusagen die Krankenversicherung, Mieten, Schulgeld, das ist alles mittlerweile auf einem absurd hohen Niveau wie in Europa. Nur die Einkommen nicht. Man verdient hier 1.500 Euro und dann hat man aber Ausgaben von, also auch quasi Strom, Wasser, Telefonie, Internet auf einem Niveau, das haarsträubend ist. Also man liegt dann sozusagen bei weit über 2.000, um das mal in Verhältnis zu setzen. Und tatsächlich ist es so, dass auch viele Mittelschichtsfamilien sich derzeit mit Krediten oder Ersparen oder was halten. Und das geht nur noch eine gewisse Weile gut. Und wenn es eben tatsächlich dann keine Unterstützung mehr aus den USA geben sollte, also finanziell, ne, diese Milliarde hier, die Milliarde dort, die im Prinzip diesen Kurs bestützen, dann wird das Risse zeigen und dann wird auch der Unmut größer werden und dann wird es auch wieder mehr Möglichkeiten geben, bestimmte Lebenswirklichkeiten zu adressieren, weil da und in einen vernünftigen Dialog zu kommen. Das ist so ein bisschen das Panorama, was ich jetzt hier im Moment hier sehe. Wie gesagt, das fußt noch alles darauf, was passiert in den USA. Das ist natürlich schon auch tragisch, dass wir im Moment in diesem Moment hier tatsächlich so stark vom Erfolg oder Misserfolg eines wirtschaftlichen Reform, in Anführungsstrichen, Reformprojektes abhängig sind, was das angeht.
Danke für Ihre Einschätzung. Sie eine weitere Frage?
Ja, ich würde gerne wieder auf den Anfang und das eigentliche Thema zurückkommen. Ich habe zwei Fragen zu den Strafprozessen. Die erste Frage an Herrn Kalik. Sie sagten eingangs, dass es eigentlich das bessere Zielbild ist, wenn solche Prozesse im Land selbst stattfinden, nicht beim Internationalen Strafgerichtshof. Ich frage mich dann, ob nicht, wie es ja in Deutschland zu sehen war, die Gefahr besteht, dass auf Seiten der Richter und Staatsanwälte Vertreter des alten Regimes anzutreffen sind, die dann möglicherweise eben keine angemessenen Urteile fällen. Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage zum Thema Erinnerungskultur in dem Zusammenhang. In Deutschland hat man ja gesehen, dass mit einer gewissen Verspätung Filme über die großen Nazi-Prozesse gemacht worden sind. Gibt es sowas in Argentinien auch?
Also die letzte Frage ist relativ einfach zu beantworten. Es gibt mindestens zwei große Filme in den letzten 5 Jahren zu dem von Michael Alvarez angesprochenen Junta-Prozess 1985, 1986. In dem einen Prozess stehen die beiden Staatsanwälte sehr stark im Vordergrund und der andere ist ein bisschen experimenteller, eine Vielzahl von Material, aber die sind auch auf vielen Festivals hier gelaufen. Zu der ersten Frage. Also die Aufarbeitung eines verbrecherischen Regimes muss sich halt auf vielen Ebenen abspielen und dazu gehört eben auch, dass ein Justizsystem dann umgestaltet wird, also auch personell umgestaltet wird. Das ist sozusagen eine Voraussetzung. Da beißt sich dann der Hund ein bisschen in den Schwanz. Ja? Also du kannst keine Strafprozesse machen, weil die Richter und Staatsanwälte nicht ausgebildet sind und weil das Rechtssystem so nicht funktioniert. Und das Rechtssystem funktioniert nicht, weil du nicht aufgearbeitet hast. Aber da muss man natürlich ran. Das sehen wir zum Beispiel auch bei Syrien gerade. Wir hatten, also meine Organisation, das ECCR, hat in den letzten 15 Jahren sehr viel daran gearbeitet, syrische Folterer in Europa vor Gericht zu bringen, weil wir wissen und anerkannt haben, also die Tatsache, die Realität anerkannt haben, dass weder der Internationale Strafgerichtshof noch ein anderes Tribunal noch in Syrien das Assad-Regime, die Angehörigen des Assad-Regime für die Folter und für das Verschwinden lassen vor Gericht gestellt werden, dann waren diese Prozesse in Europa die einzige Möglichkeit. So, aber dann gab es eben diese Prozesse unter anderem ein paar Kilometer nördlich in Koblenz. Oberlandesgericht Koblenz hat im Januar 2022 ein sehr wegweisendes Urteil, eine lebenslange Freiheitsstrafe gegen einen Oberst ausgesprochen, der für einen Teil des Gefängnisses, in dem gefoltert wurde, verantwortlich war, eben wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und das hatte eine unglaubliche Ausstrahlung nach Syrien hin. Und zwar in dem Moment, da herrschte ja noch Assad. Und das zwar sowohl in die Täter-Community, als aber halt auch in die Community der betroffenen Familien, die das als Ermutigung begriffen haben. Ja. Also das heißt, wir nehmen das, was wir kriegen. Ja, wir fangen irgendwo an und das ist auch der Bezug zu Argentinien. Da gab es eine Wahrheitskommission, dann gab es den Junta-Prozess, dann gab es andere Arten von Prozessen, Eingaben bei der UN, Wahrheitsprozesse in Argentinien, aber immer mit dem Ziel, das weiter voranzutreiben. Ja. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir sozusagen irgendwo anfangen und uns dann daran weiter irgendwie abarbeiten. Und bei Syrien sieht man jetzt, dass das natürlich ist dieser Koblenz-Prozess in Syrien nach dem Regimewechsel Ende 2024 spielt eine große Rolle. Das ist sozusagen ein Modellfall, wie es laufen kann. Dann gibt es aber schon auch ein Aber. Also Prozesse in Syrien unter den jetzigen Bedingungen können halt nur stattfinden, wenn garantiert ist, dass die ansatzweise rechtsstaatlich ablaufen. Also wir wollen keine kurzen Prozesse. Wir wollen nicht sowas wie mit Saddam Hussein da in der US-Besatzungszone, der dann mal vor Gericht gestellt wird, sich nicht richtig verteidigen kann und dann die Todesstrafe vollstreckt wird. Sowas wollen wir nicht, für sowas kämpfen wir nicht. Und das erfordert natürlich ein ganz anderes Engagement auch nochmal, auch von der internationalen Gemeinschaft. So ein Justizsystem, was jahrzehntelang einer Diktatur oder zwei Diktaturen, Vater und Sohn Assad, gedient hat, eben umzugestalten. Aber man sieht in Argentinien, wie sich das, also Michael Alvarez hat es ja angesprochen, es sind einzelne Richter und Staatsanwältinnen gewesen, engagierte Leute, die eine unglaublich wichtige Rolle gespielt haben. Das heißt also, es sind auch Samen, die man irgendwie sät, Leute, die irgendwoher inspiriert wurden, die ermutigt wurden, aber es gibt natürlich auch noch die Diktaturanhänger, die da noch in den vor allem die alten Säcke, die dann irgendwie in den oberen Instanzen noch ihr Unheil treiben. Das gibt es auch und das ist ein Problem und das ist mindestens genauso relevant wie eben die Strafprozesse selber, dass der Beamtenapparat, der Justizapparat, dass Universitäten und Schulen ein Stück weit auch von diesen Elementen bereinigt werden. Ja.
Gibt es noch Fragen? Ja, David?
Eine Frage an David. Wie ist das eigentlich mit der Politik der...
Danke.
Vielleicht eine Frage an beide. Wie ist das eigentlich mit dem Verhältnis der jetzigen Bundesregierung und der Bundesregierung davor zu der Situation in Argentinien? Also wie wichtig ist für die Bundesregierung, das Land dort zu versuchen, Einfluss auszuüben? Mir hat gerade eben KI gesagt, es gibt unter 200 deutsche Unternehmen, die Betriebe in Argentinien haben. Ich wusste bisher eigentlich nur von Mercedes und Volkswagen mit großen Betrieben. Wie hat zum Beispiel die alte Bundesregierung, die ja in der Theorie so eine gewisse Tendenz vorsichtig auf Richtung Menschenrechte gelegentlich formuliert hat. Ich drücke mich diplomatisch, haben Sie vorhin gesagt, ich hoffe diplomatisch aus. Hat sich da eigentlich eine Veränderung ergeben zwischen den beiden Regierungen?
Also ich fange mal an und gehe davon aus, dass du dazu dann auch noch einen Kommentar hast. Also ich hatte das Vergnügen, während einer Reise von Olaf Scholz nach Lateinamerika in Argentinien anwesend zu sein. Und zum einen hat sich die Bundesrepublik in dem Ansehen von vielen nicht unbedingt verbessert. Und zwar, und das mag jetzt hier einige im Raum überraschen, durch das Verhalten der Bundesregierung und der bundesdeutschen Unternehmen während der Corona-Pandemie. Also insbesondere in einem Land wie Argentinien wurde das als sehr diskriminierend wahrgenommen, dass hier Millionen von Impfdosen erst produziert, dann vernichtet wurden und dass man in Argentinien das Sputnik angedreht hat, also den russischen Impfstoff. Und dann sind die Argentinier nach Deutschland gereist und durften sich hier nicht frei bewegen, weil sie eben nur Sputnik bekommen haben. Und das hat dann insbesondere natürlich die getroffen, also zum Beispiel unsere Freunde, Menschenrechtsanwälte, Künstlerinnen. Ja, die haben das natürlich als besonders schmerzhaft wahrgenommen. Also da hat die Bundesrepublik nichts für ihr Ansehen getan. Okay, Bundeskanzler Schröder ist ein anderer Film. Scholz fährt irgendwie nach Brasilien und will von Lula Waffenbestandteile haben, um den Ukraine-Krieg zu unterstützen. Die Brasilianer haben aber schon seit längerem eine Politik, verfolgen seit längerem eine Politik, sich nicht nur von einem Block, in einem weltpolitischen Block abhängig zu machen, sondern versuchen, auf mehreren Beinen zu stehen, also auch mit China Geschäfte zu treiben. Nicht, weil sie besondere Freunde von China und dem autoritären System sind. Die unterstützen auch nicht den Putin und den Krieg. Aber sie wollen auch nicht mehr nur in allem sofort vom Westen irgendwie vereinnahmt werden. Und das hat, glaube ich, weder die jetzige Bundesregierung noch die vorherige Regierung begriffen. Ausdruck davon war jetzt diese grandiose Niederlage bei der Abstimmung, ob Deutschland Mitglied im UN-Sicherheitsrat werden sollte. Und dann besonders schmerzhaft waren dann die Reisen nach Argentinien und nach Chile, wo Herr Scholz hingegangen ist und gesagt hat, naja, wir sind doch alle für Ökologie und das heißt, ihr gebt uns mal ganz schnell euer Lithium. Ja. Und dann denke ich, dann saß ich wirklich da und habe gedacht, also die offenen Adern Lateinamerikas, ein Buch von Eduardo Galeano, ist, glaube ich, auch von Jungsozialisten und auch von dem Genossen Scholz gelesen worden und von seinen grünen Regierungsmitgliedern auch ganz bestimmt. Gestern war es Gold und Silber und Baumwolle und dann wurde es irgendwann mal keine Ahnung was. Und jetzt sind es halt Lithium und andere wichtige Rohstoffe. und sie haben nichts gelernt. Sie haben nichts gelernt. Sie erwarten, dass ihnen das zu denselben Bedingungen wie alle Rohstoffe zuvor unter allen anderen Regimen geliefert wird. Und wer, nochmal, Michael, kennen Sie natürlich viel besser aus. Es gibt einzelne Hotspots bei Lithium, ist es klar. Das findet genau in den Provinzen statt, über die wir gerade gesprochen haben, mit indigenen Communities. Der Lithiumabbau fordert Wasser. Die übrig gebliebenen indigenen Kulturen werden gestört. Während des letzten Besuches im März haben wir mit indigenen Frauen gesprochen, die sich gegen Minenprojekte in den Anden wehren. Also es kommen, die Deutschen tun sich deswegen nicht hervor, weil andere das Geschäft mittlerweile an sich gerissen haben. Also die Minenindustrie ist nicht unbedingt von deutschen Unternehmen betrieben, aber die Deutschen profitieren davon. Die erhoffen sich billige Rohstoffe, um dieses Modell von Kapitalismus, das auf einer andauernden Ausbeutung von Mensch und Natur beruht, weiter zu betreiben, weil wir werden jetzt von Russland bedroht und deswegen müssen wir aufrüsten. Und aufrüsten können wir nur, wenn wir schöne Exportgewinne erzielen. Und die können wir nur erzielen, wenn wir dieses ausbeuterische Modell, das schlicht und einfach an sein Ende geraten ist, weiter betreiben. Und da vermag ich leider wenig Unterschiede zwischen der vorherigen und der jetzigen Regierung gesehen. Und dann werfe ich noch eine Sache ein, nämlich eine Serie von Marcello Brozzi, die hier nicht gezeigt wird, beschäftigt sich mit dem Völkermord des Kaiserreiches an den Herero und Nama, im damaligen Deutsch-Südwestafrika und heutigen Namibia. Und ein Teil dieser Ausstellung wurde jetzt auf Shark Island gezeigt, wo also die Nama, die Nachkommen der Nama leben. Und die wehren sich gegen ein Wasserstoffgewinnungsprojekt. Und auch da war nicht Bundeskanzler Scholz, sondern da war die Staatssekretärin aus dem Auswärtigen Amt, die ehemalige Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan und andere in Namibia. Die war dann später auch noch mal in Argentinien und hat halt gesagt, wir müssen unsere Gesellschaft ökologisch umbauen und deswegen brauchen wir jetzt dieses Projekt. Die haben mit keinem Wort, die sind nach Namibia gekommen, aus Teile der deutschen Bundesregierung, mit keinem Wort über den kolonialen Völkermord gesprochen. Die haben mit keinem Wort darüber gesprochen. Die haben nicht ansatzweise sich anmerken lassen, dass auf Shark Island Konzentrationslager, die gab es übrigens dann schon vor 1933, nämlich 1904 bis 1908 vom Kaiserreich betrieben, dass auf Shark Island Massengräber liegen. Da sind Nama und Herero in einem großen Umfang umgebracht worden und bis heute sind die nicht anständig bestattet worden. Das ist für die Nama ein heiliges Land und die deutschen rot-grüne Regierung kommt dahin und will ein Wasserstoffprojekt aufbauen, ohne die Rechte der indigenen Völker, die Nachkommen des Völkermordes auch nur ansatzweise in den Rechten anzuerkennen. Und das ist denkbar traurig.
Ich glaube, diese Frage von Kriterien, welche Kriterien legt man an, welche Investitionsvorhaben, das ist echt tatsächlich ein Defizit, das sich quer nicht an der deutschen Regierung zieht. Und etwas, was auch bei der deutschen, und da würde ich das jetzt institutioneller betrachten, weil ich glaube, da gibt es eine außenpolitische Linie, wenn man sie als solche bezeichnen will, die sich fortsetzt. Also das ist sozusagen dann vielleicht nicht immer ganz so abhängig von der jeweiligen Regierungskonstellation. Was jetzt nicht heißt, dass man es versuchen sollte, wenn man in der Regierung jetzt da was tun kann. Es gibt eine außenpolitische Linie, die sich durchzieht und die ist tatsächlich eine, die wirtschaftliche Öffnung priorisiert und vermeintliche Reformen. Und wie Wolfgang schon sagte, es ist halt verwunderlich, dass wir da sozusagen auch in dieser außenpolitischen Positionierung Deutschlands, diese Regierung hier in Argentinien hat dort so hoch loben, weil wir keine konkreten direkten sozusagen Abbauinteressen haben. Es gibt keine deutschen Unternehmen, die abbauen. Es gibt keine deutschen Bergbauunternehmen. Und das, was es hier an deutschen Unternehmen gibt, das sind tatsächlich eher im verarbeitenden Bereich. Und das ist ein Bereich, der gerade durch diese Wirtschaftspolitik extrem unter Druck geraten ist. Ne? Also sozusagen Kostendruck
durch diese Ernährungspolitik. Aber was mich eigentlich eher umtreibt, ist diese Frage, wie in so einer geopolitisch sich verändernden Welt, in dem halt so Regeln wegbrechen oder bewusst weggebrochen, weggetreten werden von immer mehr Regimen, und da beziehe ich auch die USA mit ein, die Trump-Regierung jetzt, wenn man in so einer Welt nicht aktiver auf der Suche nach Wertepartnerschaften, also Partnerschaften, Allianzen, und dann sich daran orientiert, dass man im Kern ein gemeinsames wertebasiertes Projekt hat, nämlich eine Art von rechtsstaatsbasierter Demokratie, die im Prinzip Menschenrechte, Art internationale Abkommen zugrunde legt für die Beziehungen und versucht, sozusagen das zu retten, was es an internationaler Governance gibt, auch sozusagen in der Garantie von Rechten. Also das wäre sozusagen die große Herausforderung, die ich sehe, und da sehe ich aber leider auch, wenn ich jetzt von der deutschen und europäischen EU-Außenpolitik ausgehe, keine konsistente Positionierung, also keine vernünftige Suche von Partnern, mit denen man solche Allianzen herstellen könnte. Also dazu gehört zum Beispiel auch, dass man in so einem aktuellen Moment, wie wir uns jetzt in Argentinien befindet, den Dialog nicht nur mit der Regierung sucht, mit einer Regierung, die man toll findet, weil sie so toll reformiert, weil das ja vielleicht bei uns in Deutschland eine super Botschaft wäre, das genauso zu tun, sondern dazu gehört aber auch ein viel intensiverer Dialog oder die Suche nach einem intensiven Dialog mit der Zivilgesellschaft und auch mit oppositionellen Kräften, auch wenn es keine Funktion gibt, hier trägt mich gerade den Kopf im Kreis. Egal, es ist ja tatsächlich so, man sollte sich weiter aufstellen und stärker auch in der politischen Dimension internationale Beziehungen denken und nicht nur bezogen auf den Warenaustausch oder Zugänge zu Botschaften. Das ist halt ein Drama, das sich durch die ganze deutsche und europäische Außenpolitik durchzieht. Und das Problem ist halt, wir stehen mittlerweile ganz unten in der Wahrnehmungsskala, auch der Länder hier in der Region, Argentinien, Brasilien. Es ist nicht mehr so, dass wenn wir irgendwo auftauchen, automatisch ein Quota erfolgt. Es gibt eben auch andere Optionen, es gibt andere Mächte, gleiche oder vielleicht sogar ökonomisch interessantere Angebote machen. Und wir sollten unsere Bedeutung nicht überschätzen. Das, wo wir, ich glaube, aus deutscher, europäischer Perspektive ein Mehrwert sein kann, wenn wir denn das so formulieren wollen, ist, dass wir den Ländern in Lateinamerika, in diesen demokratischen Systemen hier, die immer noch uns am nächsten sind von der Konstitution und der theoretischen Wertebasierung, auch wenn das im Einzelfall nicht immer alles so super funktioniert, dass wir denen Angebote machen wollten, auf dieser Ebene auch zusammenzuarbeiten. Das ist schon mehr, wenn man formulieren muss, wenn wir strategisch dann auch umsetzen wollten. Aber gut, ich lasse es mal hier.
Und Wolfgang Kalleck greift zu seinem Buch und sucht offenbar eine Schlussstelle.
Ich suche ein Schlusswort. Stelle, aber möglicherweise finde ich sie nicht sofort. Ach so, weil ich im Postskriptum geguckt habe. Es wurde ja vorhin gesagt, dystopisch. Nein, dystopisch nicht, aber es geht.
Pardon.
Also ich meine, wir müssen sozusagen die Tatsachen, auch die neuen Tatsachen, zur Kenntnis nehmen und wir müssen uns darauf einstellen. Also das halte ich für relativ klar, aber also ich finde es jetzt nicht, was ich geschrieben habe, aber ich weiß ja nicht. So schlimm ist
du
es
mit
dem Gedächtnis noch nicht. Also du hast jetzt gerade die Staaten und die Europäische Union angesprochen und du hast auch bezweifelt, dass da eine konsistente und vor allem nachhaltige außenpolitische Linie erkennbar ist, die über den Zugang zu Rohstoffen hinausgeht. Und ich formuliere halt den Anspruch an zivilgesellschaftliche Akteure, neue Koalitionen, neue Allianzen zu suchen. Und da gibt es schon einiges zu tun. Also weil, und das ist nochmal auch in Richtung, es ist nicht alles dystopisch. Also auch in den USA gibt es hunderte von Nichtregierungsorganisationen, die auf der Straße protestieren, aber auch viele Partnerorganisationen, die mit juristischen Mitteln arbeiten. Also der Trump verliert einen, die Trump-Regierung verliert einen Prozess nach dem anderen. Die American Civil Liberties Union hat mittlerweile weit über 100 große Klagen angestrengt und hat viele davon gewonnen. Die stellen sich jetzt nicht hin und sagen, damit kriegen wir Trump gestürzt, aber wir kriegen es ein Stück weit gebremst und schaffen damit die Möglichkeit, auch eben also wieder politische Möglichkeitsräume zu öffnen. Und so wird es in vielen Ländern auch gesehen. Also in vielen Ländern gibt es diese Arten von Widerstand und über die Globalisierung und Netzwerkbildung der Zivilgesellschaft hat ein bisschen länger gedauert als die der Militärs und der Geheimdienste und der Wirtschaftsunternehmen. Aber da ist einiges gewachsen in den letzten Jahrzehnten, auf das sich aufbauen lässt. Das heißt nicht, dass wir auf die Staaten und die Institutionen ganz verzichten sollten, das ganz bestimmt nicht. Aus unserem Lager plädiert ja niemand dafür, die UNO aufzulösen, aber sie muss reformiert werden. Mhm. Und das geht, wir müssen es auch vermitteln, dass es, wenn wir über die UNO sprechen, sie gleichermaßen verteidigt wie kritisiert werden muss. Das geht, das ist möglich, das haben andere bewiesen. Und es gibt in diesen Apparaten noch viele Leute, die sich diesen Projekten, diesen menschenrechtswidrigen Projekten widersetzen. Und das sind Ansatzpunkte. Und da meine ich eben, dass viel mehr von unserer Seite aus, also hier auch von deutscher und von europäischer Seite getan werden konnte, um eben auch sich den Kredit wiederzuholen, den unsere Regierungen über die letzten Jahrzehnte redlich verspielt haben. Ja.
In diesem Sinne, lassen Sie uns rausgehen und genau daran arbeiten.
Sie geben ja ein positives Bild.
Ja, das ist nämlich genau das in den Interviews und ich auch in dem Buch.
Naja, das ist halt, also es ist das, was Antonio Gramsci im strategischen Optimismus nennt. Also wir sind nicht blöde. Wir machen uns keine Illusionen über den Zustand der Welt. Und vielleicht ist das sozusagen der Vorteil, wenn man auf eine linke Geschichte zurückblickt, die nie nur schön war. Also auch im Namen linker Theorien wurden viele Verbrechen und noch mehr Dummheiten begangen. Das heißt, wir haben als undogmatische Linke nie Illusionen darüber gehabt, dass die Welt schön ist. Deswegen haben wir uns darauf eingestellt. Und man muss aber auch zur Kenntnis nehmen, und da rede ich jetzt tatsächlich mal über das Völkerrecht und über die Menschenrechte, dass da auch vieles Positives geschafft wurde. Und zwar durch die Anstrengung von Zivilgesellschaft, aber auch oft im Zusammenspiel mit den Staaten. Also die dekolonisierten Staaten, hier ist ja viel die Rede von Dekolonisierung, die haben in der UN eine ganz wichtige Rolle gespielt. Die haben, als sie dann als unabhängige Staaten in der UN in den 60ern, 70ern und 80ern aufgetreten sind, da war die UN eine ganz wichtige Plattform, zum Beispiel um eine neue gerechte Weltwirtschaftsordnung zu fordern. Jetzt in der Klimafrage, da haben sich Konstellationen von Nichtregierungsorganisationen aus der ganzen Welt, aber auch Staaten gebildet, um zum Beispiel die internationalen Gerichtshof in Den Haag, den Europäischen Gerichtshof, den Interamerikanischen Gerichtshof, so ganz wegweisenden Entscheidungen zu bringen. Also da passiert unglaublich viel, da wird unglaublich viel mobilisiert, auch wenn sozusagen an der Spitze, an der Oberfläche der Wahrnehmung natürlich diese fürchterlichen Ereignisse in Iran, also erst die Massaker und dann die Bombardierung, die betreffen uns natürlich und die schockieren, aber das ist eben nicht alles.
Genau, nicht so viel Tagesschau gucken oder andere öffentlich-rechtliche Sendungen, sondern rausgehen und machen. Herzlichen Dank, Herr Alvarez, Kalverkamp. Vielen, vielen Dank. Ja. Herzlichen Dank, Wolfgang Kalleck, sehr gerne unser Gast. Vielen Dank an das Publikum. kaufen Sie das Buch. Ich bin nicht die Agentin von Wolfgang Kalleck, aber ich werde es mit in den Urlaub nehmen und ich glaube, es lohnt sich.
Oh nein, da gibt es schönere Lektüre.
Nein, wieso denn? Das ist doch genau das.
Nein, man, das ist, soll man sich schon, aber
auch
spannende Romane lesen.
Ich bekomme einen Tipp. Herzlichen Dank. Der Büchertisch ist trotzdem draußen und ich freue mich dann auf die nächsten Veranstaltungen zu einem anderen Thema, aber immer gerne mit diesem Schwerpunktthema Demokratieförderung durch Erinnerungspolitik, Demokratieförderung durch Erinnerungskultur, weil das ist zum Beispiel unser Beitrag hier im Kunsthaus, den wir leisten, damit wir einfach eben diese Dame auch mit einem positiven Gefühl dann wieder in die Welt entlassen. Herzlichen Dank auch an das Technikteam. Einen schönen Tag nach Buenos Aires.
Danke.
Und einen schönen Abend. Tschüss. Danke.